Willkommen zu unserer ersten Folge von A Broadcast, eurem Podcast mit Einblicken in die internationale Arbeitswelt. Mein Name ist Daniel und unser heutiger Gast ist Felix Zeitler. Felix Zeitler ist Professor für Controlling und Rechnungswesen am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Bielefeld. Das Leben und die Arbeit im Ausland ziehen sich wie ein roter Faden durch seinen Lebenslauf. Los ging es mit einem Highschool-Jahr in der Schulzeit, dann folgten ein Auslandsjahr während des Studiums und Jobs bei großen internationalen Unternehmen. Von diesen Erfahrungen will er uns heute berichten. Herzlich willkommen, Felix Zeitler.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Bevor wir das Interview starten, möchten wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Dafür haben wir eine Blitzrunde mit Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Bist du bereit?
Ja, das bin ich jetzt mal gespannt, was mich erwartet, aber grundsätzlich bin ich bereit, ja.
Die erste Frage. Meer oder Berge?
Berge.
All-inclusive oder Individualreise?
Individualreise.
Notizbuch oder Handy?
Beides darf ich nicht sagen. Ne? Das, dann würde ich sagen, mittlerweile wieder Notizbuch.
Flugzeug oder Zug?
Wenn ich es mir aussuchen darf, Zug.
Anzug oder Hoodie?
Hoodie.
Okay, ja, vielen Dank. Ich habe es ja eingangs bereits schon gesagt. Du hast während deiner Schulzeit bereits ein Jahr im Ausland verbracht und jetzt stellt sich mir die Frage, hast du dich als Kind schon sehr für andere Kulturen begeistert oder wie kam es dazu?
Mhm. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie als 13-Jähriger gesagt habe, ich interessiere mich unheimlich für die Vielfalt der Kultur etc. Also das war nicht der Grund, es war eigentlich ziemlich banal, der ursprüngliche Grund, warum ich gerne ins Ausland gehen wollte. Also ich bin in die USA gegangen und der ursprüngliche Grund war, dass ich als Kind begeisterter Basketballfan war. Und da gab es damals Michael Jordan, ja, und ich habe mir halt relativ viel da in Amerika von den Spielen angeschaut, also am Fernsehen angeschaut und das hat mir irgendwie so eine Begeisterung geschaffen für die USA und deshalb habe ich dann irgendwie gedacht, da möchte ich gerne mal hin. Und das war ja auch noch so ein bisschen vor Instagram und Facebook und YouTube, dass man das halt, das war halt einfach irgendwie gefühlt viel weiter weg als heute. Also okay. Das ist der ganz banale Grund.
Und nach deinem Highschool-Jahr hast du ja auch im Studium nochmal ein Auslandssemester eingelegt. War das dann die Sehnsucht nach dem Basketball, die dich nochmal dorthin geführt hat? Oder wie kam es dann, kamen noch andere Beweggründe dazu?
Ja, da war ich natürlich dann schon ein bisschen älter. Und also zum einen, ganz klar, ich hatte Blut geleckt. Ja, also ich fand die USA super oder da, wo ich war, ich fand es super. Mir hat das super Spaß gemacht und das war natürlich ein Grund, dass ich gesagt habe, auch Mensch, ins Ausland während des Studiums ist eine Chance, nochmal vielleicht einen anderen Teil oder eine andere Region der USA kennenzulernen. Das fand ich gut und dann vielleicht auch andere Menschen kennenlernen. Das war aber nur ein Grund. Ansonsten hatte ich noch eigentlich, würde ich sagen, ja, zwei andere Gründe. Ne? Eins war, ich habe damals im Studium im Bereich Finance gemacht, also Finanzierung, solche Sachen und war eigentlich für mich relativ klar, dass ich auch irgendwie in Bereich Finance beruflich möchte und da hat die Musik damals tatsächlich so ein bisschen in den USA gespielt. Ja, das war ein Grund, also sowohl Forschung als auch so die Banken und so weiter, das waren eigentlich alles große amerikanische Banken. Und der dritte Grund, das war so ein bisschen, ach, ich weiß gar nicht, rückblickend würde ich vielleicht sagen, zu strategisch gedacht, dass ich auch irgendwie dachte, das ist wahrscheinlich ganz gut, auch für meinen Lebenslauf. Also das erhöht einfach meine Jobchancen. Da habe ich schon durchaus auch drüber nachgedacht. Aber wenn ich so gewichten würde, dann würde ich schon sagen, war Grund eins. Also sprich, nochmal dahin, ich fand es da super, habe die Zeit damals in der Highschool da genossen. Das war schon der überwiegende Grund.
Ja, nach dem Studium ging es ja durchaus international weiter und da fiel ja gerade auch noch das Stichwort Banken. Wie lief es denn dann mit dem Einstieg in das internationale Berufsleben?
Ja, also ich bin dann nach meiner Promotion habe ich bei Goldman Sachs angefangen. Das ist eine amerikanische Investmentbank. Und also habe quasi das wahrgemacht, was ich mir dann da, was ich eben gesagt habe, was ich mir vorgenommen hatte. Ja, halt ganz klassisch. Ich habe mich halt beworben und viele Interviews geführt und habe dann schlussendlich in einem Team angefangen, was für deutsche und österreichische Kunden zuständig war. Und das saß zur Hälfte in Frankfurt und zur Hälfte in London. Ja, also das war quasi mein Einstieg. Und was ganz schön war, alle, die zu dem Zeitpunkt auf meinem Level, auf meiner Position angefangen haben, sind dann für, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau wie lange, aber ich glaube 4 oder 6 Wochen nach New York gegangen und haben da dann halt ein Training bekommen. Und das war natürlich dann schon spannend, von sozusagen weltweit alle Leute, die da angefangen haben, dann kennenzulernen und mit denen dann auch Spaß zu haben.
Und jetzt sonst ganz spannend mit dem Einstieg. Was waren dann so Sachen, die man während des Trainings dann so gemacht hat?
Mhm. Also es war natürlich also mehrere Aspekte. Also klar, irgendwie auch fachlich, inhaltliches Training. Ja. Also es ist ja so, dass das ist mir auch da erst so richtig bewusst geworden, dass in Deutschland es normal ist, ich studiere irgendwie Finanzen und Controlling und dann werde ich halt Finanzler oder Controller. Also so ganz grob gesagt, ja. Oder ich studiere halt Biologie und dann mache ich halt irgendwas mit Biologie. Das ist in vielen anderen Ländern nicht so, insbesondere in den USA und in UK nicht. Und das heißt, da waren ganz viele, die haben gar kein BWL studiert. Ja, die kamen dann zwar von super Unis und waren jetzt grundsätzlich wahrscheinlich nicht doof, aber die hatten halt gar keine, also im Wesentlichen wussten die halt nicht, was eine Aktie ist oder so. Und das musste man denen dann halt noch beibringen. Und das war ein Teil des Trainings. Das war dann für mich natürlich der etwas lockere Teil. Wobei auch ich natürlich dann jobspezifisch da schon auch noch Sachen gelernt habe, die ich so im Studium oder so nicht kennengelernt habe. Aber der andere Aspekt war, und es war ja in der Firma halt einfach sehr wichtig, dass man halt ein Netzwerk bildet, dass man Leute kennenlernt. Zum einen die Peers, die man hat, also die mit mir da das Training gehabt haben. Zum anderen aber die Zeit in New York haben wir dann auch nutzen dürfen oder sollen oder müssen, um andere Mitarbeiter in New York kennenzulernen. Ja, dass man sich vorher halt quasi Gedanken gemacht hat, oder ich habe auch meinen Chef dann damals gefragt, mit wem muss ich denn eigentlich, oder mit wem werde ich viel Kontakt haben hier in New York, dann würde ich denn da einfach mal vorbeigehen und mit dem oder der einen Kaffee trinken. Und das waren im Grunde genommen so die zwei Hauptgründe. Und dann klar das Unternehmen an sich kennenlernen, also viele Unternehmenspräsentationen, und aus allen Ecken und Enden hat uns da jemand was vorgestellt. Das, ja, genau.
Ja, wir hatten ja jetzt schon die drei, also zumindest schon mal drei von den ganzen Standorten, London, New York, Frankfurt. Jetzt in der deutschen Niederlassung, abgesehen von diesem Training direkt am Anfang, wie viel merkt man dann eigentlich so von der amerikanischen Führung in dieser deutschen Niederlassung?
Ja, da muss ich vielleicht vorwegstellen, das kann ich natürlich nicht absolut beurteilen. Ich kann nur meine individuelle Wahrnehmung beurteilen. Und deshalb weiß ich auch natürlich tatsächlich gar nicht, was davon ist jetzt US-spezifisch und was ist unternehmensspezifisch gewesen. Aber man hat schon viele Dinge gemerkt aus meiner Sicht. Also zum einen ganz klar, das vielleicht banalste beziehungsweise offensichtlichste, die Unternehmenssprache war halt Englisch. Also es war einfach absolut normal, dass Kommunikation via E-Mail und dann auch oft via Telefon auf Englisch war. Ja, fast jedes Dokument, was wir erstellt haben, war auf Englisch. Wenn man dann spezifisch was für einen Kunden erstellt hat, wo man wusste, das ist auch ein deutscher Ansprechpartner, dann war das vielleicht nicht so. Aber alles, was intern irgendwie auch weiter zirkuliert werden musste, die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand liest, der kein Deutsch kann, die war, ich sag mal, bei 100%. Also das war relativ offensichtlich. Was offensichtlich war, ist, dass ich viel reisen musste. Also dadurch, dass es halt eine amerikanische Firma ist, die irgendwo nur so eine, in Anführungsstrichen, kleinere Niederlassung in Frankfurt hat und die große Musik spielte in London und dann vielleicht noch in den USA, war man schon relativ viel unterwegs. Ich insbesondere nach London. Also das sind so diese Sachen, die man vielleicht so als erstes sieht und wahrnimmt. Und aber es gab natürlich auch andere Dinge. Also zum einen würde ich sagen, was mir aufgefallen ist, dann im Rückblick auch im Vergleich zum deutschen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, die Performance-Kultur, ja, dass viel, viel weniger Wert auf Titel und Position gelegt wurde. Also mal so als Beispiel, wir saßen in Frankfurt alle in einem offenen Büro. Und da saßen dann auch die Partner der Bank neben uns. Und Partner ist vergleichbar, also es sind die im Grunde genommen die Geschäftsführer der Bank, also vielleicht vergleichbar mit einem Vorstand oder zumindest einem Bereichsleiter. Und es war auch völlig normal, dass man die einfach angesprochen hat. Und die hatten halt irgendwie auch nicht ein Vorzimmer oder sowas. Das ist schon, denke ich, das gibt es in Deutschland auch, ganz klar. Und der Trend geht ja auch tendenziell dahin, aber das war damals schon, würde ich sagen, was US-spezifisches. Genau, also das würde ich sagen, waren so die Dinge, die mir klar aufgefallen sind.
Ja, ist natürlich klar, die englische Sprache war natürlich wichtig. Und damit hast du vermutlich auch eher weniger Probleme mit deinen Aufenthalten in den USA. Aber was waren denn sonst so für Fähigkeiten, die so in diesem Umgang mit internationalen Kunden, Kollegen und dergleichen sich als besonders wichtig für dich herausgestellt haben?
Mhm. Also genau, Sprachkenntnisse, also ohne, also beziehungsweise ich würde es noch nicht mal Sprachkenntnisse sagen, sondern Englischkenntnisse, das war klar. Und ansonsten würde ich schon sagen, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sagen kann, ja, die folgenden 7 Fähigkeiten, das musste man jetzt können, das ist dann auch schwierig irgendwie zusammenzufassen, aber ich glaube, was einfach wichtig war, dadurch, dass man, dass fast in jedem Team unterschiedliche Länder vertreten waren, ja, also Vertreter unterschiedlicher Länder, einfach auch so eine Sensibilität oder ein Bewusstsein dafür, dass das so ist und dass andere Kulturen anders sind und wir oder ich dann in dem Fall vielleicht mein Gegenüber nicht immer mit deutschen Maßstäben messen sollte. Ja, das war, fand ich, sehr hilfreich, dass man sich das immer wieder verinnerlicht hat, insbesondere wenn es um Feedback ging. Also ich hatte eben gesagt, dass es eine starke Performance-Kultur war und man hat auch sehr viel Feedback bekommen und das war auch mal tough. Nur da musste man dann schon so ein bisschen unterscheiden, wer einem das gibt, also aus welchem Kulturkreis da jemand kam. Es ist halt einfach so, dass jemand, der aus England kommt, ein anderes Feedback gibt und einen anders in Anführungsstrichen kritisiert, als jemand, der aus vielleicht den USA kommt oder ein Deutscher, ja. Also da ist so das Level der, wie direkt man etwas formuliert, ist da schon sehr durchaus sehr unterschiedlich.
Wer von den genannten 3 Personenkreisen ist denn da der direkteste?
Da würde ich sagen, relativ klar, wir Deutschen. Also weil, und auch da wieder, ja, das mag jemand anders wahrgenommen haben, aber das war zumindest meine individuelle Wahrnehmung damals, ja.
Ja, nach Goldman Sachs ging es dann ja zu RWE und da warst du ja später ja auch in der niederländischen Niederlassung unterwegs. Welche Aufgaben hast du da übernommen?
Mhm. Ja, da war ich, also ich war in Den Bosch, oder s-Hertogenbosch in den Niederlanden und war da Leiter Controlling im Bereich Industriekunden. Das heißt, ich war Teil eines 5-köpfigen Führungsteams, das einen Bereich geleitet hat von, ja, in Summe vielleicht so 500 oder 700 Mitarbeitern. Ja, und Leiter Controlling heißt dann also quasi ein bisschen so der Brückenkopf in den Bereich Finanzen hinein.
Ja, die Niederlande liegen ja jetzt quasi vor der Haustür und gibt es da große Unterschiede zu Deutschland?
Ja, das ist, finde ich auch gut, dass du das so über die Distanz formulierst, weil also ich persönlich habe am Anfang gedacht, als ich gesagt habe, ja, ich kann jetzt ich habe das Angebot, in die Niederlande zu gehen. Ich habe es tatsächlich gar nicht als Auslandseinsatz für mich wahrgenommen, als ich das so entschieden habe, dann zu tun. Und das, würde ich sagen, war tatsächlich eine fundamentale Fehleinschätzung. Weil es gibt tatsächlich sehr große Unterschiede. Also das, was man wahrnimmt, erstmal im Ersten, da sind wir sehr ähnlich. Ne? Die sehen ähnlich aus, die im Wesentlichen essen die ähnlich, die kleiden sich ähnlich und so weiter. Alles sehr ähnlich. Aber wenn man dann mal da arbeitet, dann merkt man halt schon, dass es in bestimmten Dingen sehr große Unterschiede gibt und in bestimmten Kulturdimensionen. Ja? Es gibt ja diesen Hofstädte-Index, der misst, wie sich Kulturen unterscheiden. Und da sind wir auch bei einigen Dingen sehr anders. Ja, also wir Deutsche versus die Niederländer.
Hast du irgendwie so ein konkretes Beispiel dafür? Das ist jetzt mal eher sehr allgemein gefasst, aber Gibt es eine konkrete Situation, in der das wirklich besonders aufgefallen ist?
Ja, also mir sind 2 Situationen, habe ich, wo ich jetzt direkt gedacht habe, okay, das ist irgendwie doch ganz anders hier. Das eine ist marginal gewesen, das war die Kantine, also dass sie tatsächlich einfach mittags sehr, sehr anders essen als wir Deutsche. Das fand ich interessant, weil grundsätzlich essen die ja sehr ähnliche Dinge wie wir. Aber was ich dann tatsächlich so im Sinne von wie die Menschen ticken gemerkt habe, war, wir hatten, werde ich auch nie vergessen, ein Meeting, da waren 5 Deutsche und ein Niederländer in diesem Meeting und es gab eine Vorstellungsrunde, weil wir uns alle nicht kannten. Und zufälligerweise haben halt alle vier Deutschen angefangen, sich vorzustellen. Und da, wie man das halt so kennt, ne? Ja, Position, wie lange ist man im Unternehmen, irgendwie vielleicht noch den Titel, solche Sachen hat man da halt gesagt. Und der Niederländer hatte auch schon so ein bisschen irritiert geguckt, aber irgendwie auch gelächelt, weil er es wahrscheinlich schon so ein bisschen kannte. Es war ja im Rahmen eines deutschen Unternehmens. Er hat dann erstmal erläutert, dass er zwei Kinder hat und in Amsterdam lebt und gerne Fußball spielt. Also auf einer viel persönlichen Ebene sich vorgestellt. Und da habe ich tatsächlich ja so ein bisschen auch innerlich geschluckt und gedacht, wie anders man die Aufgabe, stellen Sie sich doch mal vor, angehen kann. Und tatsächlich würde ich sagen, fand ich jetzt die niederländische Variante ein bisschen sympathischer, offen gesagt.
Ja, da würde ich direkt zustimmen. Wie hat das Unternehmen dich denn allgemein so auf den Einsatz in der niederländischen Niederlassung vorbereitet?
Ja, das war ziemlich gut, weil offensichtlich hat das Unternehmen RWE viel besser realisiert, dass das halt doch ein Auslandseinsatz ist. Also ich habe drei Sachen mitbekommen. Das eine, ich habe Sprachtraining bekommen, was jetzt nicht notwendigerweise, es war jetzt nicht so, dass ich da super viel Holländisch gesprochen habe, aber es hat natürlich geholfen, den Leuten näher zu kommen, wenn man auch gezeigt hat, man möchte auch die Sprache lernen, weil schlussendlich hat man sich meistens auf Englisch unterhalten. Dann gab es ein Kulturtraining, wo mir halt einfach so ein bisschen erläutert wurde, auf was ich vielleicht so achten muss. Und dann habe ich auch so eine Expert-Support bekommen, also tatsächlich Suche bei Wohnungen, bei Verwaltungsakten, solche Sachen.
Ja, ja, so das Kulturtraining wäre natürlich schon spannend. Also das habe ich zumindest noch nicht erlebt und ich denke, das gilt auch für die meisten Zuhörer. Also was macht man in so einem Kulturtraining denn?
Mhm. Also es ist das mein einziges Kulturtraining, was ich bisher so gemacht habe. Also insofern weiß ich nicht, ob das allgemeingültig ist, aber bei mir war es so, es war eine Niederländerin, mit der ich mich 2 Tage zusammengesetzt habe. Also war auch ziemlich intensiv. Also 2 Tage, 10 Stunden oder so. Und die hat mir verschiedene Dinge erläutert. Also zum einen hat sie mir ein bisschen was über die Geschichte der Niederlanden erzählt, weil sie gesagt hat, das ist immer wichtig zu verstehen, wo das Land und die Leute so herkommen. Und darüber natürlich auch die Kultur so ein bisschen näher gebracht, also was vielleicht eher typisch niederländisch ist und was nicht so und was typisch deutsch ist, solche Sachen. Aber insbesondere ging es natürlich auch darum, so die Fallstricke der Führung quasi zu diskutieren und mich darauf vorzubereiten. Also was ist ein Führungsansatz, den typischerweise ein Deutscher hat? Wobei der natürlich nicht allgemeingültig ist, aber wo muss man aufpassen, wenn man als deutsche Führungskraft dann in die Niederlande geht, wo es vielleicht nicht so funktioniert oder wo man es ein bisschen anders angehen sollte. Und das fand ich tatsächlich schon durchaus in Summe sehr hilfreich.
Gab es vielleicht noch irgendeine Kleinigkeit, die dann trotzdem noch schiefgelaufen ist, trotz dieses doch intensiven Trainings?
Ach, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen soll, schiefgelaufen. Also es sind Dinge, die super waren und es sind Dinge, die ich im Rückblick natürlich sagen würde, das war vielleicht dann doch nicht so super. Ich fange vielleicht mal an mit dem, was gut lief. Ja, in dem Kulturtraining habe ich gelernt, dass, und da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu so einer Plattitüde verkommt, ne? Aber also dass tendenziell der Niederländer, ja, was immer das ist, im Vergleich zu dem Deutschen ein bisschen mehr Fokus darauf setzt, dass er eine hohe Lebensqualität hat. Und die definiert sich nicht notwendigerweise darüber, erfolgreich im Job zu sein. Das kann so sein, aber es ist nicht so entscheidend wie bei uns. Und deshalb wird einfach auch viel mehr gelacht und Witze erzählt und persönliche Dinge angesprochen in Meetings und so weiter. Und das ist was, womit ich mich sehr gut arrangieren konnte und was im Kulturtraining erläutert wurde und was ich so auch gesehen habe. Eine Sache, die vielleicht schief lief, ja, ich würde es nicht sagen als schief lief, aber ein Stück weit muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht hypersensibilisieren lässt, ja, also dass man nicht mehr authentisch ist. Man ist, wie man ist und das ist auch irgendwie erstmal wertfrei, würde ich sagen, das meiste zumindest. Und im Nachgang würde ich sagen, dass ich mir die Dinge, wo man aufpassen muss bei Führungen in den Niederlanden, vielleicht zu sehr zu Herzen genommen habe und ein bisschen meinen eigenen Stil, zumindest in den ersten Wochen, so ein bisschen über Bord geworfen habe und das hat dann im Rückblick nicht ganz so perfekt funktioniert. Ja, also insofern würde ich sagen, es ist nichts richtig schief gegangen und ich habe jetzt auch nicht, bin ich irgendwo in ein absolutes Fettnäpfchen getreten. Ist auch nicht alles super gelaufen. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich sagen würde, das wirkt immer komisch, weil viele von sich selber nicht als typisch deutsch natürlich denken würden, aber irgendwie habe ich mich da dann doch durchaus dabei bemerkt, wie ich irgendwie als typisch Deutscher wahrgenommen werde. Also nee, ich nicht, also ich habe bemerkt, dass ich als typisch Deutscher wahrgenommen werde. Und weil viele Dinge, da sind wir dann vielleicht dann doch auch anders als die Niederländer, und dann hat sich das irgendwie auch bewahrheitet. Ja.
Kommen wir noch jetzt zur aktuellen Situation. Jetzt bist du ja an der FH als Professor im Gebiet Unternehmensführung und Controlling. Und da würde mich jetzt interessieren, wie beeinflusst deine Erfahrung aus deinem vorigen Leben sozusagen deine Lehre heute?
Also ich glaube inhaltlich tatsächlich relativ wenig, da ich mich eher mit den quantitativen Aspekten beschäftige und da ja wenig auch so qualitative Dinge wie Kultur oder kulturelle Unterschiede einfließen. Was mich sehr beeinflusst, ist, ich denglische leider sehr viel. Das ist das hat auch Nachteile. Also ich würde sagen, in meiner eigentlichen Lehre, also es ist schwer zu beurteilen, also inhaltlich wenig. Ich als Person, ja, wahrscheinlich beeinflusst mich das irgendwie, aber es ist schwer, jetzt über mich selber als Person zu urteilen. Wo es jetzt allerdings schon eine Rolle spielt, ist, ich bin ja auch Studiengangsleiter für den Bachelor BWL, Vollzeit-Bachelor BWL. Und da gibt es natürlich durchaus immer wieder die Frage, die an mich gerichtet wird, ist, sollte ich ins Ausland gehen? Oder muss man ins Ausland gehen? Und ist es gut für den Job, ins Ausland zu gehen? Solche Sachen. Und da versuche ich, versuche ich diese Verwertbarkeitslogik dem Ganzen zu nehmen. Also man sollte nicht ins Ausland gehen, so wie ich das damals auch gedacht habe, um irgendwie einen tollen Job zu bekommen, weil schlussendlich kommt es eh anders. Also nicht der Job, der wird vielleicht trotzdem toll, aber das, was man im Ausland erlebt, ist nicht eben, lässt sich nicht bemessen in, was zählt dafür für den zukünftigen Job. Also so ein bisschen diese, ich würde mal sagen, den Grund oder die Begründung dafür, warum man ins Ausland gehen soll, dann nehme ich den Studis so ein bisschen diese harte Verwertbarkeitslogik und versuche sie einfach zu motivieren und zu sagen, wenn sie die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen, egal in welches Land, egal wie lange, dann machen sie das. Weil das Schlimmste, was passiert ist, sie kommen nach ein paar Monaten zurück oder vielleicht auch nach einem Jahr und sagen, ach, in Summe war es gar nicht so toll. Dann ist das ja auch eine Erfahrung, ja, und das prägt einen ja auch fürs weitere Leben. Dann weiß man vielleicht, dass man in das Land nicht nochmal möchte oder zumindest in die Region nicht oder dass man es anders vorbereitet hätte oder sonst was. Also das, ganz lange Antwort auf die kurze Frage, Beeinflussung von Lehre inhaltlich wenig, aber in der Rolle als Studiengangsleiter würde ich sagen schon, ja.
Ja, jetzt zum Ende der heutigen Folge würde ich mal gerne zum Anfang zurückkommen, dass du uns vielleicht einmal noch kurz zusammenfasst, welche Rolle jetzt deine Auslandsaufenthalte in der Schulzeit, im Studium und auch sonst für dich persönlich gespielt haben.
Also in Summe merke ich, dass es halt eine, auch wenn nicht immer messbare, aber sehr, sehr große Rolle spielt, weil es vergeht irgendwie kaum ein Tag, wo man nicht an irgendwelche Situationen im Ausland, wo man war, darüber nachdenkt. Aber was ist, was hat also im Sinne von Rolle gespielt? Ich würde sagen, also zum einen das Vordergründigste, dass man relativ, ohne drüber nachzudenken, natürlich die Sprache beherrscht, und das rostet dann irgendwie so ein Stück weit ein, aber so ganz verloren geht es dann doch nicht. Dann glaube ich einfach, dass ich eine gewisse Neugier, aber auch ein Bewusstsein für andere Kulturen mitgenommen habe. Also dass man vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich das immer schaffe, aber dass ich versuche, andere Kulturen nicht zu bewerten. Ja, also das ist ja das, was wir relativ häufig machen, dass wir sagen, ja, ist das jetzt irgendwie besser als bei uns oder schlechter? Und es ist halt einfach erstmal anders. Und das ist, glaube ich, das, was ich da mitgenommen habe. Ja, und ich glaube schlussendlich, muss zwar jemand anders drüber urteilen, aber glaube ich schon, dass man da persönlich auch dran wächst. Ja, weil man hat auch mal, also ja, in der Highschool oder im Studium, dann ist man irgendwie 2 Jahre irgendwo alleine im Ausland. Und auch wenn man sich erwachsen fühlt, ist man trotzdem irgendwie ja auch noch jung und nicht ganz so erwachsen, wie man glaubt. Und man ist auch mal einsam oder hat schwere Zeiten und weiß aber irgendwie, ja, im Nachhinein, man kommt drüber weg, das passt alles irgendwie, man kriegt das irgendwie alles hin. Das glaube ich schon, dass das einen prägt. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass mich das schon so ein bisschen geprägt hat im Sinne von, dass man weniger ängstlich ist. Ja, also dass man weiß, irgendwie gehen die Dinge schon ja auch mal gut aus und irgendwie es kommen auch wieder gute Zeiten, so in Anführungsstrichen. Und dass ich vielleicht eher ja, mich frage, was birgt jetzt die nächste Sache, die ich angehen könnte, ja, für eine Möglichkeit oder für eine Chance und nicht so sehr, was könnte dabei schiefgehen, ja. Das glaube ich schon, dass mich das auch geprägt hat. Und als letztes haben mich jetzt, würde ich tatsächlich sagen, insbesondere meine Tätigkeit in den Niederlanden geprägt, nämlich diese Einstellung zum Job, also dass da halt eben der Job nicht alles ist und dass ja die Lebensqualität tatsächlich irgendwie in Summe bemessen wird, ja, und ein Job nur ein Teil davon ist. Und das habe ich schon, glaube ich, auch mitgenommen, ja, dass man einfach mal hinterfragt, macht das denn auch eigentlich Spaß, was man da macht? Und wenn das nicht so ist, dann kann man ja auch was anderes machen, was tatsächlich in den Niederlanden ja sehr viel üblicher ist, dass der Job gewechselt wird, als bei uns in Deutschland, ja.
Ja, also finde ich auch echt spannend. Wie sich das, obwohl das ja doch eigentlich nur kurz über die Grenze ist, sich ja doch dann schon so sehr unterscheidet. Und ja, wie sehr der Einblick in andere Kulturen dann doch, wie man seine eigenen Einstellungen dadurch doch mal ein bisschen hinterfragt und vielleicht nochmal anpasst.
Ja, und vielleicht so als... Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass wie hat das mein Leben beeinflusst oder so, aber das würde ich so vielen als Tipp geben. Wenn sie ins Ausland gehen wollen oder können, man sollte vielleicht auch gar nicht zu viele Erwartungen daran haben, weil das ist halt was ich gemerkt habe. Also wenn ich mal so das Beispiel Highschool, ja, damals, ich hatte halt irgendwie so Basketball und Michael Jordan und LA und irgendwie, weiß nicht, Baywatch und Strände und sowas. Das waren für mich die USA. Ja, und tatsächlich bin ich dann halt nach Wisconsin gekommen, das ist an der Grenze zu Kanada, irgendwie ein Drittel von Deutschland, Einwohnerzahl 3 Millionen oder so, also war halt tatsächlich sehr, also viel Wald, ja, und habe da halt auch eine ganz andere Seite Amerikas kennengelernt. Und wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, da möchte ich gar nicht hin, ja, das war jetzt allerdings so ein Programm, wo ich nicht gefragt wurde und bin im Nachhinein aber sehr froh darüber, ja, also meine Erwartungen in dem Sinne hatten sich da nicht bestätigt, weil es halt ganz anders war als erwartet, aber schlussendlich war es trotzdem super und ich glaube, das würde ich allen mitgeben, haben sie gar nicht zu viel Erwartungen an das, was da kommt, sondern lassen sie es einfach auf sich zukommen und das wird schon so gut genug.
Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch und die Eindrücke, Felix. Das war's für heute mit dem Broadcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, teilt den Podcast gerne und hört auch bei der nächsten Folge da rein. Da geht es um Erfahrungen aus der internationalen Öffentlichkeitsarbeit. Falls ihr bis dahin Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne bei uns. Informationen dazu in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.